Hallo und herzlich willkommen zu Volume 41 von Black FM, unserem Podcast, das aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Man will es kaum glauben, aber es sind nun ziemlich genau 4 Jahre her, seit wir unseren heutigen Studiogast das erste Mal bei Black FM begrüßen durften. Damals noch im Black FM Studio in Gradkorn. Und es sind nun schon gute 5 Jahre, seitdem er relativ ruhig im Hintergrund und das sehr erfolgreich die finanziellen Geschicke des SK Sturm Graz jongliert. Wir sitzen auch heute immer noch nicht im selben Aufnahmeraum wie unser Gast, was uns etwas betrübt. Wir freuen uns aber trotz der örtlichen Distanz wieder sehr, den wirtschaftlichen Geschäftsführer des SK Sturm, Thomas Teppich, bei Black FM begrüßen zu dürfen. Hallo Thomas.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Und um die Runde gleich komplett zu machen, ist das Black FM Team auch diese 41. Ausgabe in Bestformation, nämlich mit unserem Formationsexperten und Systemanalytiker in Personalunion Frank Wonisch. Hallo Frank.
Hallo Leas Waltendorf.
Und mit unserem 12-Meter-Kolumnisten und Autor von 111 Gründe, den SK Sturm zu lieben, Jürgen Bucher. Hallo Jürgen.
Hallöle, ich weiß nicht, wie ich überhaupt aussprechen kann. Hallöle, aus Wien, Meidling.
Ist, glaube ich, nur mit einem L ausgesprochen auch.
Und nicht mit Meidlinger L.
Nein.
Meidlinger L mit leicht aufgebogener Zunge nach oben gebildet, habe ich gelernt vor kurzem.
Wahrscheinlich, du kannst das schon wahrscheinlich ziemlich gut. Auch heute ist mein Name wieder Michael Pelitz und das Black FM Trio will heute gemeinsam mit dem Thomas die Einblicke in die wirtschaftlichen Gebarungen des Vereins wieder auffrischen. Wir wollen ein bisschen in Erfahrung bringen, inwiefern sich die letzten knapp 16 Monate Covid-19 auf die wirtschaftliche Situation des Vereins ausgewirkt hat, was das mit Planbarkeit macht, wie krisenfest die schwarz-weißen Finanzen immer noch sind. Wie wichtig sind zudem in Zeiten wie diesen Europacup-Einnahmen beziehungsweise auch vielleicht, wie notwendig mögliche Transfereinnahmen noch sein könnten und so ganz generell, ob sich die Anhängerinnen des SK Sturm mittelfristig vielleicht sogar Sorgen machen müssen. Dies und noch viel mehr, wie immer, nach folgender Einspielung.
Black FM.
Zu unseren Shoutouts. Ich glaube, die darf heute ich machen, oder Frank?
Sehr
oder
gern, sehr
magst
gern.
Du? Nein, ich habe jetzt nämlich wieder die, weil es auch verdient natürlich wieder ist, die Sturmdamen wieder hergenommen. Nämlich, die stellen sensationelle 4 Spielerinnen für das österreichische Damen-Nationalteam ab diesmal. Eine Krönung einer sehr guten Saison, die mit Rang 3 endete. Stefanie Großgasteiger und Julia Mack wurden zu den bereits einberufenen Spielerinnen Annabel Schaschnik bzw. Katja Wiener-Reuter nachnominiert. Wir freuen uns sehr darüber. Wir verfolgen ja die Damenmannschaft sehr ausgiebig und es ist ja auch ein gutes Zeugnis für die gute Arbeit, die im Damenbereich in Graz mittlerweile geleistet wird. Also das Shoutout in Richtung unserer Sturmdamen diesmal wieder. Thomas, wie schon in der Anmoderation erwähnt, knapp 16 Monate Lockdown, Einschränkungen, Stadionsperren für Besucherinnen liegen hinter uns. Und es schaut derzeit auch wirklich so aus, als wäre das Übelste geschafft. Wie ging es dem wirtschaftlichen Geschäftsführer Thomas Teppich, der sicher mit diversen Strategien schon vor der Pandemie ausgestattet war, vor allem in jener Zeit, wie dann plötzlich alles ganz anders kam?
Ja, es war natürlich extrem herausfordernd, weil wir mit solchen Szenarien, glaube ich, überhaupt niemand geplant hat, an das gedacht hat und auch ganz neue Themen auf uns zugekommen sind, die ich auch so vorher und vielleicht sicher andere Verantwortliche von Unternehmen überhaupt noch nie gesehen haben. Das Positive war, dass wir die Jahre davor extrem positiv gewirtschaftet haben, uns positiv entwickelt haben und somit halt auch einen gewissen Polstern an Liquidität aufgebaut haben. Und es war dann von Anfang an viele Überlegungen, die wir natürlich angestellt haben, sei es, ob es jetzt das Kurzarbeitsthema war, wie wir so schnell wie möglich den sogenannten Gesamtbetrieb ein wenig reduzieren, herunterfahren können, um eventuelle Kosten natürlich auch einsparen zu können.
Mhm. Was war denn eigentlich das Schlimmste für dich in dieser Covid-Zeit als Geschäftsführer Wirtschaft?
Die extreme Komplexität der Arbeit. Es war ja ganz weit weg vom Fußball. Das Fußballgeschäft war ja eigentlich nicht mehr existent. Es ist darum gegangen, natürlich den Fortbestand des Unternehmens zu sichern, Arbeitsplätze zu erhalten und somit die zum damaligen Zeitpunkt 111-jährige Geschichte natürlich auch ins 112. und auch in die nächsten Jahre führen zu können. Mhm.
Zurück zum Anfang dieser verseuchten Monate. Im März 2020 hat die Bundesliga beschlossen, ihren Spielbetrieb wegen Corona vorerst einzustellen. Die Liga konnte mit Geisterspielen fortgesetzt werden. Die neue Saison startete mit sehr überschaubaren Zuschauerzahlen, bis dann wieder auf Geisterspiele umgestellt wurde. Das Budget des SK Sturm ist ja immer auch von Ticket- und Merchandising-Einnahmen abhängig. Lieber Thomas, wie leer sind die Kassen nach fast 16 Monaten Corona-Krise beim SK Sturm?
Wir dürfen sehr dankbar sein, dass es ja zum Glück Förderungen, diesen Sportligenfonds, der von der Regierung ins Leben gerufen wurde, eben wo uns Gelder zur Verfügung gestellt wurden, also Einnahmenausfälle. Und die konnten natürlich einen Teil abfedern. Somit ist natürlich nach wie vor alles stabil, braucht sich niemand Sorgen machen. Aber vor allem nach so einer extrem erfolgreichen Saison hätten wir natürlich zusätzliche Einnahmen lukrieren können, die so auf der Strecke geblieben sind.
Mhm. Zu dem im Detail kommen wir dann ja noch ein bisschen später. Wenn man das Ganze jetzt in Zahlen gießen wollen würde, beziehungsweise einen zeitlichen Rahmen festsetzen, wie viel Zeit hat man in der Weiterentwicklung des Vereins beziehungsweise der Vereinsfinanzen durch Corona eigentlich verloren, in Monaten vielleicht gesprochen? Oder hat man gar nichts an Zeit verloren, sondern eigentlich nur zur besten Zeit einen Turnaround einleiten können?
Die Weiterentwicklung ist, also es war absoluter Stillstand, wenn man jetzt von einer Weiterentwicklung, es gibt ja viele Themen, die wir natürlich in der Schublade haben, die wir versuchen, jedes Jahr umzusetzen, weiterzuentwickeln und so weiter. Also da hat es aber absoluter Stillstand. Es war wirklich gesagt, alles, was möglich war zu reduzieren, ist haben wir in diesem Jahr auch gestrichen. Und daher ist der Polster, den wir hatten, der ist natürlich ein wenig geschmolzen. Und jetzt sind wir drauf und dran, das natürlich wieder gut aufzufüllen.
Was streicht man da zum Beispiel? Kannst du ein Beispiel vielleicht nehmen?
Ja, das war natürlich nicht möglich, sich zu treffen. Somit hat es zum Beispiel diverse Veranstaltungen, ob es ein Sponsoren-Event ist, ob es die Mitgliederveranstaltungen sind, die wir haben, ob wir den Sturm-Stammtisch haben, ob es die Autogrammstunden in der Hans-Sachs-Gasse, also in unserem Flagship-Store sind und. Das sind alles Themen oder Bereiche, die wir gestrichen haben und somit auch Kosten sparen konnten.
Mhm. Frank? Wenn du sagst, die Weiterentwicklung ist logischerweise ist alles stillgestanden, dann ist die aus meiner Sicht jetzt logische Zusatzfrage, die man stellen muss. Und wie schaut euer Forecast da aus? Steht das heuer noch alles still und geht nächstes Jahr weiter und man hat in Summe vielleicht sogar 2 Jahre Weiterentwicklung verloren? Oder wie schätzt ihr das ein?
Weiterentwicklung, dafür braucht man immer 2 Dinge. Das sind Ressourcen. Also, und die Ressourcen sind 2 geteilt, so ist es besser ausgedrückt. Die Ressourcen, das sind einmal die wirtschaftlichen. Und natürlich auch die Personalressourcen. Ja. Daher wir jetzt damit rechnen dürfen, dass wir in einer Gruppenphase spielen. Ich hoffe natürlich, dass wir das Playoff gewinnen und da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu in der Europa League Gruppenphase spielen dürfen. Das heißt, wir haben eine gewisse Planbarkeit, eine Planungssicherheit für die kommende Saison und diese Dinge, die eigentlich in der laufenden Saison vielleicht schon zum Teil greifen hätten sollen, die mussten wir auf die kommende Saison, also Saison 21/22 verschieben. Das heißt, ein zusätzliches Jahr wird, was die Weiterentwicklung betrifft, wird uns das sicher nicht kosten.
Mhm. Jürgen, du hast noch was.
Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen oder nicht, aber die ganzen Geschichten, die man abrufen konnte an Geldern, als Hilfsgelder, Fördergelder während der Corona-Zeit, das war eine recht undurchsichtige Geschichte für Außenstehende, wer da was kriegt und warum. Und dann plötzlich war irgendwann einmal so eine Geschichte, die Kapitler kriegen so und so viel und das ist viel, viel mehr als alle anderen. Kannst du kurz erklären, wie das hergegangen ist, dass das so komisch war, dass das so unterschiedlich ausgestaltet war, diese ganzen Unterstützungen, die da von staatlicher Seite kamen?
Ja, Ich glaube, das Wichtigste daran ist ja in Wirklichkeit, dass es ja zum Teil ein Durchrechenposten war. Ich habe jetzt die Summe X reinbekommen, die habe ich vorher vom Sponsor bezahlt bekommen. Die Summe X war eigentlich ein Durchlaufposten an den Sponsor weiter. Das heißt, wenn jetzt jemand, ein Verein, ein wesentlich größeres Volumen hat, wie zum Beispiel einer der Wiener Clubs, der bekommt dann natürlich wesentlich größere Summen an Förderung, nur die bleibt ja nicht beim Liegen, die geht dann ja direkt weiter. Dann hat es auch immer davon ab, war es davon abhängig in diesem Zeitraum, es ist ja immer pro Quartal abgerechnet worden, wie viele Heimspiele hatte dieser Club. Ja, und wenn dieser Club viele Heimspiele oder zwei Heimspiele vielleicht mehr hatte als der andere und auch mehr Zuseher, weil er ein großes Stadion hat, dann waren das natürlich dahingehend auch wesentlich höhere Summen im Ticketing-Bereich. Das heißt, so ist es zu massiven Verschiebungen gekommen und dann hat man gesehen, okay, der eine kriegt gerade mal einen sechsstelligen und der andere einen deutlich siebenstelligen Betrag und das war ein bisschen natürlich für die, ja, für die Leute, die nicht so gut informiert sind, natürlich ein bisschen ja, schwierig nachzuvollziehen, warum das so ist und dann sind ja, ein paar offene Themen sicher übrig geblieben.
Aber du hast das Gefühl gehabt, dass das alles mit rechten Dingen abgelaufen ist, also dass Rapid ja, jetzt so viel mehr bekommen hat zum Beispiel, ja. Als Sturm.
Natürlich, der Sportminister ist Sturmfan.
Ja, das heißt ja, gar nichts.
Nein, das ist eine sehr komplizierte Abrechnungsvariante. Also es wird ganz genau alles durchleuchtet, alles verschriftlicht. Und also ich kann jetzt nicht sagen, was die anderen Vereine gemacht haben. Wir haben es auf Punkt und Beistrich gemacht, weil immerhin geht es da um Förderungen, um öffentliche Gelder. Und da ist man gut daran, alles bestens und so korrekt wie möglich abzuwickeln. Außerdem wurde jede Summe, die wir eingereicht haben, noch einmal von unserem Wirtschaftsprüfer durchleuchtet und erst dann wurde es freigegeben. Wir konnten es an die Regierung, also an die Bundessport GmbH schicken.
Mhm. Frank?
Du hast gerade gesagt, sehr kompliziertes Abrechnungssystem und so und jeder, der sich schon mal intensiver mit dem Thema Förderungen beschäftigt hat, wird das wissen. Das ist grundsätzlich ein bisschen komplex. Wie gern hörst du jetzt als Geschäftsführer von Sturm Graz das Wort Förderantrag noch?
Ich bin glücklich, dass ich so hören durfte, um ganz ehrlich zu sein, weil es schon wichtige Gelder für uns waren. Und es war natürlich ein Lernprozess mit einer guten Lernkurve. Wir haben uns super weiterentwickelt. Ich glaube, wir haben auch Templates entwickelt, die dann zum Teil vielleicht auch übernommen wurden. Die einfach es ermöglicht haben, das dann schneller abzuwickeln, vor allem auch mit den Stellungnahmen dazu, warum dieser Sponsor, warum diese Summe, welche Produkte beinhaltet es mit Bewertungsszenarien und, und. Also es war wirklich sehr herausfordernd, das haben wir gut gemeistert und jetzt ist es eigentlich nur mehr ein Befüllen von bestehenden oder von uns entwickelten Excel-Sheets, die dann mit einem Text hinten dran an die Bundesliga übermittelt werden. Mhm.
Wenn man sich einen Firmenbuchauszug holt und den Statusbericht des Vereins per 30.06.2020 durchliest, dann lernt man, dass es ohne die Fördermittel der Bundessport GmbH und ohne AWS-Kredit wohl etwas knapp geworden wäre. Kann man das so sagen? Oder ist das?
AWS-Kredit, also wir haben keinen AWS-Kredit. Mhm. Wir sind nach wie vor schuldenfrei. Und es wäre auf jeden Fall, wären wir sicher, wie viele alle oder wie viele andere Bundesligisten oder so gut wie alle Bundesligisten in einen sehr, in einen sehr schmalen Bereich gekommen. Das ist richtig, ja.
Okay. Und der AWS-Kredit steht dann sozusagen nur in diesem Statusbericht per 30.06. noch drinnen?
Den haben wir nicht abgerufen. Da gibt es verschiedenste Szenarien.
Okay.
Der ist ein
nicht notwendig sozusagen.
Genau, das ist ein Sicherheitsanker, der zur Verfügung stehen würde, aber den haben wir nicht in Anspruch genommen.
Der SK Sturm hat ja sportlich betrachtet eine sensationelle Saison hinter sich, ausgehend davon, dass es mit der Anhängerschaft im Rücken sportlich wohl kaum schlechter gelaufen wäre. Wie oft aktualisiert man in Zeiten wie der vergangenen Saison eigentlich seine Budgetzahlen und gibt es Projektionen, wie viel Geld man jetzt nicht eingenommen hat in dieser Saison, in der Liebenau wohl einige Male rappelvoll gewesen wäre, aber man nur Geisterspiele veranstalten durfte?
Die Hochrechnungen waren, ja, täglich ist jetzt übertrieben, aber in extrem kurzen Abständen, aber die Hochrechnung habe ich nicht angestellt, wie viel hätten wir einnehmen können, hätten wir zu sehr gehabt oder an zusätzlichen Einnahmen im Verhältnis zu dem, was budgetiert war. Diese Hochrechnung habe ich nicht angestellt, aber da ist sicher einiges an Geld liegen geblieben. Aber nichtsdestotrotz, jetzt steht eine extrem spannende und herausfordernde Saison vor uns und wir blicken nach vorne. Und jetzt gar nicht mehr zurück auf diese schwierigen Zeiten, das haben wir hinter uns gelassen.
In solche Planspiele gibt es dann nicht? Gibt es die Typen in Messendorf nicht, die dann reinkommen und sagen, wow, wie viel Geld wir verdient hätten, wenn wir auf Zuschauer gehabt hätten? Gibt es dieses Mindset nicht?
Nein, das bringt doch, das ist vergeudete Zeit.
Nein,
gibt die Zeit, haben wir nicht. Okay. Diese Personalressourcen, dass jetzt jemandem sagt, du, bitte rechne mir aus, wie viel hätten wir machen können, das haben wir nicht gemacht. Na, die Ressourcen haben wir nicht, das gibt es vielleicht bei großen anderen Vereinen bei uns nicht. Mhm. Wir haben uns aufs Wesentliche konzentriert und das bestmöglich versucht abzuwickeln.
Mhm. Weil der Jürgen jetzt immer so, Jürgen, bist du noch da?
Ja.
Ja, weil du jetzt so wenig nachfragst, muss ich deine Lieblingsfrage gleich den Thomas weitertragen, weil wir jetzt gerade über das gesprochen haben. Was wäre gewesen, wenn die Anhängerschaft im Rücken gewesen wäre, sozusagen? Thomas, was glaubst du jetzt aus sportlicher Sicht? War das vielleicht sogar gut, dass man anfänglich ruhiger aufbauen hat können und vielleicht ohne den Druck der Fans nach dieser schlechten Saison spielen hat können, vielleicht befreiter aufspielen hat können? Ist das aus sportlicher Sicht jetzt dich gefragt?
Ich glaube, die Spieler, die wir haben, sind vom Mindset her ganz stabile Persönlichkeiten. Ich glaube nicht, dass es der Druck größer gewesen wäre und wir deswegen weniger erfolgreich gewesen wären. Das glaube ich nicht. Aber natürlich ist es extrem schade, dass es so war. Aber es freuen sich schon alle extrem drauf. Vor allem sind ja wirklich viele Spieler dabei, die das noch gar nie erleben durften, die noch nie vor unserer Kurve gespielt haben, was ja eigentlich unglaublich ist. Und ich hoffe, dass das im Juli endlich passieren wird.
Gibt es da Zahlen dafür, dass sich die Fans schon freuen?
Naja, ich kann nur aktuell, wir haben ja gestern mit dem geschützten Abo-Verkauf für die Bundesliga begonnen. Und die Zahlen sind jetzt in den ersten beiden Tagen extrem positiv, deutlich besser als die letzten 3 Jahre davor. Und ich glaube, also seit den letzten 5 Jahren, seitdem ich bei Sturm bin, haben wir noch nie in den ersten beiden Tagen so viele Abos für die Bundesliga verkauft.
Super. Wir haben das Playoff-Thema oder das Euroleague-Thema jetzt eh auch schon kurz angeschnitten. Sturm wird in der kommenden Saison auf alle Fälle in einer europäischen Gruppenphase starten. Im Playoff zur UEFA Europa League gibt es Gegner. Wir haben auch innerhalb des Black FM Teams schon diskutiert, die man wohl nur schwer biegen wird können, wie Galatasaray Istanbul zum Beispiel. Gegen manche sollte man schon auch mitspielen können. Aber auch ein Ausscheiden in der Europa League würde die Gruppenphase der neuen Conference League bedeuten. Man hat ja auch immer wieder gesagt, man plane ohne internationale Bewerbe. Jetzt gibt es aber diesen warmen Budgetregen sozusagen durch internationale Startgelder. Wie dringend wird dieser Regen jetzt praktisch benötigt und hat man jetzt Spielraum für Investitionen gewonnen?
Ja, selbstverständlich hat man Spielraum gewonnen, weil ich habe ja das Lizenzbudget im Februar 2021 bereits abgegeben. Und daher wir die Lizenz bekommen haben und ich ohne internationale Teilnahme geplant habe, hätten wir sozusagen dieses Jahr klarerweise auch positiv beendet ohne die internationale Teilnahme. Das heißt, alles, was jetzt dann an zusätzlichen Geldern reinkommt, ist on top und gibt natürlich Spielraum für gewisse Themen, die wir schubladisiert hatten.
Jürgen?
Ja, ich wollte gleich vorher noch einhaken.
Entschuldigung.
Ich bin jetzt ein bisschen mit dem Thema davor gekommen, aber diese ganze Geschichte mit den Zuschauern, ich weiß gar nicht genau, ob du das jetzt auf mich persönlich zugeschnitten hast, aber das ist auch ein bisschen so eine Diskussion, mit der man sich einfach beschäftigen darf, oder? Weil es ist jetzt so gewesen, du kannst es eh nicht prognostizieren, wie es war. Und zum Europa League-Thema gleich dazu jetzt, das ist schon eine interessante Frage, das interessiert immer das im Vereinsleben. Was hätte man denn lieber am Ende des Tages und wo möchte man denn landen, abgesehen davon, dass man natürlich das Beste will und dass man gewinnen will, dass man in die Europa League Gruppenphase kommen möchte, wenn es irgendwie geht, was natürlich aber nicht sehr realistisch ist. Aber ist es so ganz unter der Hand gesprochen im Club nicht auch manchmal so, dass man sagt, diese Conference League wäre vielleicht für uns sogar der bessere Teil im Moment, weil man da eventuell das eine oder andere Spiel erst gewinnt, weil das möglicherweise auch ein bisschen eine Geschichte ist, wo man ein bisschen weiterkommen kann, wo man dann sagt, möglicherweise auch mal überwintern könnte im Europacup, also seitdem ja alles Schnee immer passiert ist sozusagen.
Darf ich dazu noch ganz kurz was einwerfen? Also wenn meine Recherche stimmt, ist der Einnahmenunterschied knapp 700.000 Euro, was das Startgeld anbelangt. Okay. Ein Punkt in der Europa League ist 210.000 Euro wert, in der Conference League rund 50.000 Euro weniger. Also man kann jetzt, da, wenn man da auf das eingeht, was der Jünger gerade gesagt hat, man gewinnt vielleicht das ein oder andere Spiel mehr oder macht den ein oder anderen Punkt mehr in der Conference League, wird man am Ende des Tages vielleicht auf das Gleiche ungefähr rauskommen, oder? Es werden so 4 bis 5 Millionen Euro sein, die man wahrscheinlich verdienen wird, oder?
Wenn man das jetzt rein so betrachtet, wie ihr das offensichtlich aus den Medien die Zahlen habt, dann würde man meinen, okay, da mache ich ein bisschen mehr Punkte, damit kompensiere ich das geringere Startgeld. Das ist so richtig, ja. Aber es gibt dann noch einen Market Pool am Ende des Tages und der ist bei der Europa League wesentlich höher als bei der Conference League. Und diesen Buffer aufzuholen, da müsste man ungefähr 2 zusätzliche Spiele gewinnen. Okay. Also also die Europa League ist, selbst wenn du dort sportlich nicht so erfolgreich sein solltest, mindestens gleich gut, also wenn nicht besser. Und natürlich auch das Produkt ist jetzt schon von der Wertigkeit her, steht es einfach drüber. Ja, die Europa League über der Conference League. Was das sportlich dann bedeutet, das ist jetzt natürlich eher das Thema vom Andi Schicker. Wir wollen überall, egal ob man Europa League spielt oder Conference League, so erfolgreich wie möglich sein, das ist ja eh klar. Die schwereren Gegner, das ist auch klar, die erwarten uns natürlich in der Europa League Gruppenphase. Ne? Da gibt es ja ganz, ganz große Namen, die warten könnten. Mhm. Extrem spannend.
Ja, auf jeden Fall. Gibt es da irgendwas? Also, du hast jetzt gesagt, okay, ihr könnt Investitionen starten, es gibt jetzt keine massiven, aber gibt's irgendwie das Thema Löcher stopfen ein bisschen auch finanziell mit dem Europa League Geld oder Conference League Geld oder gibt es gar nicht bei Sturm?
Löcher stopfen in dem Sinn gibt es gar nicht. Wie gesagt, die Projekte, vor allem was die Infrastruktur betrifft, und da gibt es noch ein, zwei andere Themen, die möchten wir unbedingt umsetzen in der kommenden Saison. Und natürlich ist ein positives Jahresergebnis dann auch immer wichtig, was das Eigenkapital betrifft. Da gibt es verschiedenste Bausteine, die dann ins Rollen kommen. Aber Löcher stopfen, sowas. Dafür ist das Geld nicht gedacht und dafür brauchen wir es nicht. Wir brauchen jetzt keine Löcher stopfen, weil die sind in dem Ausmaß nicht entstanden.
Mhm. Aber gibt es im Prinzip, außer dass man jetzt bei den Transfers mehr Spielraum hat, wenn man erstens attraktiver ist und wenn man natürlich das eine oder andere Transferthema anders angehen kann, man weiß, man bekommt diese und jene Summe fix. Gibt es andere Investitionsthemen, die man schon weiß, wo man mit dem Geld arbeiten wird, oder ist das nur ein Diskussionsgegenstand?
Ja, ich weiß ganz genau, was auf der Agenda steht. Das ist die Infrastruktur in Messendorf. Da gibt es einfach ein paar Dinge, die sind liegen geblieben. Rundherum, ob es die Zaunthematik ist, ob es die Banner sind, die dort sind, wo unsere Partner drauf sind. Da gibt es Möglichkeiten, auch noch mit den Fans zu involvieren bei manchen Themen. Also das ist auf der Strecke geblieben. Wir sind doch fast 500 Meter Laufmeter am Zaun. Das ist natürlich schon ein wirtschaftliches Thema. Das haben wir dabei ad acta gelegt gehabt. Das werden wir jetzt in Angriff nehmen. Und dann gibt es für mich nach wie vor die, wie soll man es nennen, als Überbegriff, die schwarz-weiße digitale Welt ein wenig. Da einfach professioneller aufgestellt zu sein, um einfach die Experience für den Konsumenten, wenn man so sagen möchte, für unsere Fans zu verbessern, zu erleichtern, und das werden wir ganz sicher auch in Angriff nehmen.
Gibt es da möglicherweise mal eine Investition in den Staff, in der Medien- und PR-Abteilung? Weil das ist ja noch immer relativ gering besetzt im Vergleich zu anderen Bundesligisten mit einem gewissen Anspruch.
Ja, ich sage ja immer, das, was wir quasi aus der vermeintlich kleinen Abteilung, kleinen Geschäftsstelle rausquetschen, ist ja immer unglaublich, wenn ich mit Geschäftsführerkollegen aus Wien spreche, die ja in der Geschäftsstelle, glaube ich, das Dreifache an Personal haben, die fragen mich immer, wie macht es denn ihr das eigentlich in Graz? Auf das können wir schon stolz sein, weil die Qualität des Outputs und die Reichweiten, die wir generieren, vor allem auch Social Media technisch und auch im Bewegtbild, ist beachtlich. Also Hut ab, was die Jungs in der Kommunikationsabteilung, aber auch in allen anderen Abteilungen leisten. Aber auch ja, was das Personal betrifft, werden wir sicher, vor allem wir spielen ja dann ab von August weg bis Weihnachten, Donnerstag, Sonntag, außer die Länderspielpausen durchgehend zu Hause und auswärts. Also der logistische Aufwand ist enorm. Und was das Personal betrifft, werden wir sicher auch die eine oder andere Mitarbeiterin, Mitarbeiter zusätzlich bekommen.
Also für mich klingt es noch einen zweiten Bus.
Nein, ich hoffe eher auf einen zweiten Flieger, damit wir so viele Fans wie möglich auch zu den Auswärtsspielen mitnehmen können.
Das ist ein guter Plan. Eine Frage in die Runde. Der Frank ist jetzt ganz ruhig. Jürgen, ist dir das aufgefallen, dass der Frank so ruhig ist heute?
Ja, vorher sage ich, ich bin ruhig, jetzt ist der Frank ruhig. Der Hund bellt.
Ich höre es, nicht meiner.
Der Frank hat zum Beispiel zum Conference Europa League möglicherweise Qualifikationsthema gar nichts gesagt. Ist dir das aufgefallen, Jürgen?
Ja, aber ich weiß, dass er eine Meinung dazu hat.
Ich weiß, dass wir gegen alle ungefähr immer verlieren.
Ach, vielleicht möchte ich das nicht sagen.
Wahrscheinlich. Ich will gute Stimmung verbreiten heute.
Der Frank ist jedenfalls nicht sehr zuversichtlich, dass wir die Europa League Gruppenphase erreichen, wo ich mir durchaus recht geben möchte.
Ja, ich glaube das nicht. Nein. Noch
einmal. Ihr müsst endlich einmal Zweckoptimisten werden. Das gibt's ja nicht. Jetzt haben wir der schwarz-weiße Weg, der neue Weg, den wir eingeschlagen haben. Der hat jetzt gut funktioniert im ersten Jahr. Jetzt können wir wohl alle gemeinsam mal positiv in die Zukunft blicken und auf positive.
Ja, also es ist schon so, der einzige Zweckpessimist in der Gruppe ist der Frank. Und wenn man sich den Part zur Europa League Gruppenphase anschaut, ist es natürlich schon keine 50-50 Geschichte, sondern sie ist geringer,
die Wahrscheinlichkeit. Also bei aller Liebe zum Herrn Wonisch, den ich jetzt nun schon über 30 Jahre kenne, aber eine Zweckoptimisten wirst du aus ihm nicht mehr machen. Also das funktioniert, glaube ich, nicht.
Doch, ist er gerade ziemlich fulminanten Brandregen.
Es sei euch gesagt, dass Optimisten nichts anderes sind als kommende Pessimisten mit noch zu wenig Lebenserfahrung.
Hat das die Ursula Stelzl gesagt?
Glaube ich nicht. Also, jedenfalls habe es jetzt ich gesagt.
Das steht einmal mein Großvater mit 88 und der ist auch ein Zweckpessimist.
Ja.
Okay. Eine Frage in die Runde. Es gibt ja nun jetzt auch mehr Vereine, die in internationale Bewerbe oder internationale Gruppen starten werden. Die Europa League wurde ja etwas reduziert, was Vereine in der Gruppenphase anbelangt. Die Conference League bietet aber vielen neuen Vereinen die Chance, auch gute Gelder zu lukrieren. Thomas, ist jetzt für Vereine in der Größenordnung eines SK Sturm, ist es jetzt fast zukünftig so ein internationaler Startplatz Pflicht, um das Kaderniveau oder Aspekte wie Infrastruktur erhalten und pflegen zu können?
Na, Pflicht ist es ganz sicher nicht. Wir werden auch weiterhin ohne internationale Teilnahme budgetieren und werden uns dann darüber freuen, wenn es dann wieder soweit ist und wir international spielen dürfen, unsere Fans mitnehmen dürfen, die internationale Bühne und natürlich auch mit zusätzlichen Geldern planen dürfen. Aber Pflicht ist es nicht.
Ja, habt ihr da eine Meinung dazu?
Ja, ich habe schon eine Meinung dazu, weil wenn man sich die österreichische Liga anschaut und den Liga-Modus, den wir jetzt haben, und in die Zukunft blickt und wenn man jetzt Thema Zweckoptimismus, wenn man die Performance der heutigen Saison anschaut und selbst wenn die ein Stück weit schlechter gewesen wäre, nicht in den internationalen Bewerb zu kommen in der österreichischen Liga, wenn man jetzt zum Beispiel nicht irgendwie mit einem Kader-Exodus rechnen muss, dass alles wieder weg ist und man von vorne anfangen muss. Es wäre schon fast verwegen zu sagen, wir streben das nicht jedes Jahr an. Also SK Sturm, finde ich. Also, dass man ohne das budgetiert, finde ich wirtschaftlich sinnvoll. Und das ist natürlich eine Sicherheitsschleuse, die man unbedingt da einhalten sollte. Aber aus sportlicher Sicht muss Sturm eigentlich momentan schon anstreben, jedes Jahr international zu spielen. Es heißt ja nicht, dass man jedes Jahr Dritter werden muss, aber dass man oben spielt und dann nicht Sechster wird in der Meistergruppe, finde ich schon ein erstrebenswertes Ziel, wo man sich nicht sehr weit hinauslehnt, dass man das anstrebt.
Man muss nicht Dritter werden, man kann ja auch Zweiter werden. Gell, Franki?
Ja, außerdem. Ja, ey, man kann viel. Zu dem Thema muss ich schon noch was sagen. Da habe ich eine differenzierte Wahrnehmung, die natürlich falsch sein kann, aber die beruht jetzt einfach auf Zahlenmaterial, das der SK Sturm selbst veröffentlicht hat. Und zwar im Sturmreport Der letzte, der als gedruckte Variante, glaube ich, vorhanden ist, ist 1819, ja, glaube ich. Weiß ich nicht, ob das stimmt.
Ja, ist korrekt. Ja.
Den habe ich durchgeschaut. Und dann ist mir schon was ins Auge gesprungen. Ich bin jetzt kein Wirtschafter und ich bin jetzt nicht der allerbeste G&V oder Bilanzenleser. Aber was natürlich schon ins Auge hupft, ist die Tatsache, dass in der Saison 17-18 und 18-19 wir jeweils die Zeile Transfer- und Verleiherlöse mit unscharf gerechnet jetzt mal ungefähr 3,5 Millionen Euro drinnen hatten. Das ja, waren einmal 17,5 und im zweiten Jahr 18,8% der gesamten Betriebsleistung und der betrieblichen Erträge. Und das ist in also wieder unscharf gerechnet immer ungefähr so viel wie die Eintrittsgeldererlöse.
Wenn wir international spielen, korrekt, ja?
Ja, stimmt. Dann muss man sagen, das ist schon ein nicht unwesentlicher Posten. Und wenn man das so liest, bekommt man das Gefühl, wenn der SK Sturm finanziellen Spielraum haben will, ein bisschen, jenseits dessen, dass das Werkel sich übers Jahr irgendwie selbst bezahlt, dann muss entweder international gespielt werden oder es müssen regelmäßig durchaus substanziell, also für substanzielles Geld, Spieler verkauft werden, weil sonst einfach diese Übererlöspositionen eigentlich nirgends entstehen. Oder ist das falsch gelesen?
Ja, das ist vollkommen korrekt gelesen. Deswegen ist es immer essentiell, entweder, wie du richtig erwähnt hast, international zu spielen oder den einen oder anderen Transfer zu machen. Das ist korrekt, ja. Mhm.
Das heißt, im Umkehrschluss aber sollte beides nicht eintreten, muss man im Jahr darauf budgetär ziemliche Abstriche machen.
Nein, das stimmt so nicht, weil es gibt dann nach wie vor einen Polster, den man natürlich immer gut im Auge haben muss, der jetzt gelitten hat, klarerweise, während der Pandemie, und somit dann mehrere Saisonen durchaus das durchstehen kann. Und dann wieder, so wie es in den letzten Jahren auch immer der Fall war, es war eigentlich nur letztes Jahr so, dass es halt einfach in der Meistergruppe nicht so funktionieren wollte, wie wir uns das erhofft hatten, und dann wieder zusätzliche internationale Erlöse erzielen kann.
Aber um es nochmal zu sagen, also wenn man sagt, das Business Model Sturm Graz, weiß ich eh, blöder Sprech, aber nehmen wir es einfach her, das Business Model Sturm Graz beruht schon ein bisschen darauf, dass entweder internationale Marie oder lukrativ Spieler verkaufen. Weil das dritte Standbein, zu dem kommen wir ja noch, zu dem Thema Stadion, das haben wir ja momentan noch nicht. Ne?
Ja, es gibt schon noch andere Bausteine, die auch gutes Geld einzahlen, die, wo wir immer einen durchschnittlichen Posten rechnen, das sind die TV-Gelder. Ja. Die TV-Gelder sind ja leistungsbezogene, da geht es auch um einen doch deutlich sechsstelligen Betrag, den man zusätzlich lukrieren kann. Und der ist auch immer sehr, wie soll ich es sagen, einfach defensiv angesetzt im Budget. Also das ist auch noch ein Posten, der schon auch ins Gewicht fällt.
Ist es noch so, dass der Sockelbetrag 30% ist und der Rest setzt sich dann aus Österreicher Topf und sportliche Platzierung und Zuschauerzahl zusammen?
Genau, das ist ein leistungsbezogenes Modell, das eben seit der neue TV-Partner mit Sky, seitdem wir den haben, ist das dieses Modell. Ja.
Das heißt, ein größeres Stadion, also ich tue jetzt fantasieren, gell? Größeres Stadion mit mehr Zuschauern bei zeitgleich sportlichem Erfolg würde auch an zwei Schrauben die TV-Gelder nach oben drehen.
Genau, da gibt es noch eine spannende dritte Schraube, das sind die Österreicher Minuten. Umso mehr junge Österreicher quasi dann auch im Team spielen, das wäre noch eine zusätzliche Schraube, ja.
Aber dann gehen wir gleich in dieses Thema rein mit dem Stadion. Wie viel mehr oder wie wesentlich wäre es, dass Sturm ein eigenes Stadion betreibt wie Rapid? Man Austria ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil da gibt es auch ein paar andere Probleme. Aber nehmen wir Rapid mit eigenem Stadion, sehr, sehr großzügige Unterstützung der Politik in der Stadt, kein Problem, dieses Ding hinzustellen, also unter Anführungszeichen kein Problem. Wie viel besser geht es denen dadurch, nur dadurch?
Ja, das eigene Betreiben, es wäre schon gut. Wir sprechen eh schon lange darüber. Beim Stadion könnte man ja auch ein Upgrade vollziehen, indem wir zum Beispiel auch die Kantinen auf den Verteilerebenen, also auf der regulären Tribüne betreiben dürften. Weil das dürfen wir nicht. Das wird ja von Eigentümerseite besetzt sozusagen. Das wäre zum Beispiel schon ganz toll, wenn man eigene Stadien hat, kann man auch das Naming Right des Stadions selber verkaufen. Dann könnte man zusätzliche Skyboxen bauen, zusätzliche VIP Hospitality, das passiert dann ja. Also ist geplant für nächstes Jahr, dass der Umbau des Sporttagungszentrums passieren soll. Also mit dem eigenen Stadion natürlich, da sprechen wir schon von ordentlichen Geldern, die wir zusätzlich, die Sturmgrads zusätzlich zur Verfügung stehen würden.
Aber glaubt man im Verein noch, dass das mit der aktuellen Stadtpolitik was wird, oder hat man das Thema jetzt einmal aufgegeben? Die zwei Stadionlösung sowieso, oder aber zumindest, dass man irgendwann einmal eine Perspektive hat, das Stadion zu übernehmen?
Es war jetzt einfach in den letzten Monaten, 16 Monate, glaube ich, haben wir früher angesprochen, 16 Monaten einfach nicht die richtige Zeit, überhaupt darüber zu diskutieren mit der Politik. Aber das ist sicher diesen Pass, den werden wir sicher wieder weiterspielen und wieder aufnehmen, dieses Thema. Ja. Mhm.
Mhm. Darf ich den Ball nochmal kurz aufnehmen?
Bitte.
Ich habe jetzt gerade nochmal in die Zahlen reingeschaut. Aufwand Stadionnutzung, Stadionmiete, roundabout 700.000 Euro, stimmt das ungefähr?
Das kann hinkommen. Das sind dann Gesamtspieltagsaufwendungen. Genau.
Ja. Ja. Und wenn ich dann auf der Erlösseite reinschaue, und dann nehme ich mal an, dass in der Zeile Erlöse aus Merchandising und Kantine mit Kantine derzeit nur Messendorf gemeint ist, oder?
In diesem Jahr war noch ein zusätzlicher Passus in unserem Stadionvertrag drinnen, den es jetzt nicht mehr gibt. Jetzt betrifft es nur mit den Kantinen Messendorf, das ist richtig. Ja.
Okay, also das heißt, alles, was im Stadion getrunken wird, würde bei einem Sturmstadion zum Wohle von Sturm getrunken werden und nicht zum Wohle von Pächter, der seinen Pachtvertrag mit der Stadion GmbH hat, oder?
Das ist richtig, man darf halt nie unterschätzen. Es ist halt, das sind dann immer Umsätze. Natürlich hat man dann zusätzliche Personalkosten. Also ja, da kommen schon noch auch ausgabenseitig auch Themen dazu. Aber natürlich im Großen und Ganzen ist es essentiell, dass man sein eigenes Stadion hat, zur Verfügung hat und dort die 100% die Herrschaft darüber hat, ja, was die Vermarktung betrifft. Und. Also das ist essentiell.
Ja. Personalaufwand ist ja in beiden GmbHs in den letzten Jahren gesunken, habe ich gesehen. Also das sollte nicht das Problem sein, oder?
Ja, und außerdem bei einer einigermaßen vernünftigen Auslastung des Stadions wird sich das schon trotzdem rentieren, trotz den Personalien, die du brauchst.
Ja, natürlich. Natürlich. Wäre extrem wichtig für uns.
Also derzeitige Einnahmen aus der Stadionkantine 0,0%. Ja, na gut, lass mal das. Zu dem Thema kommen wir noch ein bisschen. Ich habe da jetzt noch eine Frage, weil wir das vorher kurz erwähnt haben, nur eine kurze Zwischenfrage. Wir haben den Ligamodus ja angesprochen. Wie sehr taugt das eigentlich an wirtschaftlichen Geschäftsführer, dieser Ligamodus? Ist der gut finanziell oder wurscht? Oder wie siehst du das?
Er bringt auf jeden Fall vermehrt Spannung ins Gesamtsystem. Dahingehend finde ich es gut. Auf der anderen Seite haben wir natürlich weniger Heimspiele. Ja, was gerade in der ersten Saison auffällig war oder den Fans, glaube ich, aufgefallen ist. Das war ein weniger Nachteil, auch was das Sponsoring betrifft. Aber es wurde halt auch abgefangen durch die erhöhten TV-Gelder, die wir dadurch bekommen. Also in Summe ist das auch sicher eine gute Lösung.
Okay.
Die weniger Heimspiele wird man in der nächsten Saison noch froh sein, dass es die gibt mit der Nationalbewerb. Und zum Sponsoring und zum Modus an sich, wir haben das eben besprochen, da war es wirklich notwendig, dass man für die Meistergruppe sich ein eigenes Trikot schneidern lässt vom Hauptsponsor und sich dann 0,0 auf die Brust drücken lässt. Musste das sein? Ich glaube, wir können froh sein, dass dann kein Publikum im Stadion war, beim ersten Spiel mit dem Dress.
Das Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist, wir haben, wenn man das auf 10 Spiele herunterbricht, glaube ich, den besten Punkteschnitt ever mit diesem Trikot erzielt. Also so schlecht kann das nicht sein.
Trikots schießen Tore.
Vielleicht kriegen die Spieler vor dem Spiel immer das zu trinken, was sie vorne auf den Trikots draufstehen haben. Dann ist es sicher mit 0,0, glaube ich, besser.
Also nichts, oder was? Ja. Kurz ernsthaft gefragt, ohne Schwäche. Ja. Es ist natürlich ein Wunsch des Hauptsponsors, dass man dann dieses neue Produkt in der sehr präsenten TV-Zeit der Meistergruppe irgendwie da drauf hat. Das ist mir ja aus der Sicht des Sponsors alles nachvollziehbar und verstehe ich ja auch. Aber hat man da als Sturm so wenig Einfluss drauf, was der Hauptsponsor will, dass man sagt, könnt ihr euch das nicht nochmal überlegen und zumindest ein anderes Fichet wählen für das Produkt alkoholfreies Montegammer? Oder also haben Sie das überhaupt diskutiert?
Die wichtigste österreichweite Plattform für Buntigammer ist nun nochmal Sturm Graz. Ja, und wo das Spannende ist, ja, Buntigammer ist im ersten Quartal 2021 das meistgetrunkene Bier Österreichs. Das heißt, es war sogar vor Gösser. Obwohl die Werbung prinzipiell nur regional geschaltet wird, außer Sturm Graz. Das heißt, da sieht man mal die Strahlkraft auch von Sturm Graz in Gesamtösterreich. Und wir haben das, um ehrlich zu sein, natürlich besprochen mit Buntigammer, wenn die ein neues Produkt auf den Markt bringen wollen und das bei uns bei 10 Runden am Trikot haben wollen, ist das jetzt, ja, ist eine Geschmackssache. Das liegt eben im Auge des Betrachters, ob einem das gefällt oder nicht. Ja, weil die Abmessungen sind ja die gleichen wie beim Trikot, also wie beim Logo davor.
Mhm. Es geht ja gar nicht um die Größe, es geht um die Botschaft, dass man einer Mannschaft, die um Erfolg kämpft und Punkte kämpft, 0,0 vorne abschreibt. Das ist einfach eine Textbildschere. Quasi auf Fußball umgelegt.
Ja, ist extrem polarisierend und offensichtlich hat das auch gut gewirkt. Die Spieler haben super performt. Das Bier hat sich hoffentlich auch gut verkauft. Also es war eine absolute Win-Win-Situation.
Ich habe es nicht gekauft.
Ja, man sieht schon, der Thomas,
wird 0,0 Bier schlecht.
Der Thomas steht da auf, wie soll man sagen, argumentativ auf einem geschulten, argumentativen Boden und er hat schon verstanden, dass er uns gegenüber das jetzt nicht mehr, wie soll ich sagen, dem keinen positiven Spin mehr geben wird, was wir von diesem Dress gedacht haben.
Ne? Das ist mir schon wohl aufgefallen.
Ja. Aber das Schöne ist ja, bei der internationalen Gruppenphase muss man ja Rücksicht nehmen auf die Vorgaben der UEFA und das wird wieder ein internationales Trikot geben, sozusagen, wo Buntigammer nur im Querbalken drauf sein wird. Und auf das können wir uns alle freuen. Und damit ist das, glaube ich, mit
der. Aha, siehst du, findest auch gut, wenn es so groß ist.
Ja, aber und damit können sich auch alle, die das sehr polarisierend gefunden haben, dieses Logo wieder auf was Neues freuen.
Ja. Ich finde, auf internationalen Dressen einen Biersponsor drauf haben, finde ich immer gut. Also, das ist ja. Hat so eine gute nordische Tradition.
Außer wenn man in der Türkei spielt.
Ja, jetzt hängt es dann davon ab, natürlich, wer der Gegner ist, da muss man dann vorsichtig sein. Da gibt es ja verschiedene Länder, wo man dann nicht Buntigammer drauf haben dürfen, sondern muss man Sommer Sturm wieder verwenden. Werden wir mal schauen, ob wir so einen ziehen, dann in der Gruppenphase.
Okay. Bleiben wir gleich beim Thema Sponsoring oder ist
das? Nein, Jürgen, ich leite die Sendung, okay. Das heißt.
Das sind Fragen, danke. Höflich, bevor ich das nächste Thema.
Du hast mir jetzt schon drei Fragen vorweggenommen mit deiner aufmüpfigen Art da. Thomas, ich weiß, wir haben die Frage vor 4 Jahren schon mal gestellt, aber da war ja noch alles relativ frisch für dich bei Sturm. Ich will es jetzt trotzdem noch mal wissen, wie sieht der normale Arbeitstag im Sturm Graz-Leben des Thomas Teppich eigentlich aus? Wann beginnt der, was passiert so tagsüber und wann endet der im Regelfall?
Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich in Wirklichkeit. Jetzt war es ein bisschen geregelter, sagen wir mal so, weil natürlich hauptsächlich Bürobetrieb für mich war und alles vom Büro aus abgewickelt wurde. Das heißt, es waren keine Termine, es war alles über Videokonferenzen. Der Tag beginnt 8.30 Uhr circa im Büro. Und endet, je nachdem, wenn es Sitzungen gibt um Mitternacht, wenn es Veranstaltungen gibt, detto. Und sonst, je nachdem, wann ich das Gefühl habe, mein Pensum, das ich mir für diesen Tag gesetzt habe, erfüllt zu haben, dann widme ich mich meiner Familie.
Das heißt, du hast eine 60-Stunden-Woche ungefähr?
Im Schnitt wird das ungefähr so, wenn man die Spieltage dazu nimmt. Will ich mir jetzt nicht festnageln, aber okay. das wird schon ungefähr hinkommen, ja.
Hat sich das eigentlich in der Covid-Zeit irgendwie verändert? Also, oder hat es nur mehr Homeoffice gegeben oder generell mehr Office?
Ich war so gut wie nie im Homeoffice, eigentlich. Ich war immer, ich habe mein eigenes, also darf mich glücklich schätzen, mein eigenes Büro. Das heißt, da war mit der Abstandsthematik und so nie ein Thema. Und für mich ist es einfach, ich kann bessere Performance bringen, einfach wenn ich im Büro bin. Es gibt ja auch mittlerweile Studien, lustigerweise aus Deutschland, was das Homeoffice betrifft, nur 80%, glaube ich, Leistung im Homeoffice generell und nur 60% bei einem Kind und noch weniger bei zwei Kindern. Also von dem her, okay. recht spannender
und
Ansatz.
Und du hast fünf Kinder, oder was?
Nein, so viele sind es nicht. Nein, wir haben versucht, so gut wie möglich eigentlich aus dem Büro zu arbeiten. Natürlich immer nur eine Person im Büro, damit das mit den Abständen möglich ist. Und sehr, sehr früh natürlich auch mit den Tests begonnen, wer wollte, weil die Mannschaft wurde auch getestet. Das heißt, wir haben da immer guten Zugriff drauf gehabt. Und deswegen war der Büroalltag eigentlich für mich über die gesamte Zeit durchgängig. Ja.
Mhm. Wenn man den Medien derzeit folgt, dann ist ja Andreas Schicker im Zusammenspiel mit Chris Ilzer das Duo, das den neuen Erfolgsweg ausmacht. Freut das einen vorbehaltlos, wenn man der ist, der quasi die Marie auftreiben muss für das, was die beiden anderen tun und man selber eigentlich einen großen Teil zum Erfolg beiträgt? Oder würde man sich dahingehend schon etwas mehr Beachtung wünschen?
Na, gar nicht. Das mit dem im Hintergrund sein zu können, das stört mich gar nicht. Wenn ich wollte, könnten wir es auch anders gestalten. Will mich gar nicht in den Vordergrund drängen. Wir sind dazu da, um bestmöglich Fußball zu spielen. Dafür sind natürlich die zwei genannten Personen auch verantwortlich und wir versuchen im Hintergrund einfach diese Plattform zu bieten, dass die Infrastruktur passt, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen passen, dass alles im Stadion, Spieltag passt und das bereitzustellen, um bestmöglich Fußball zu spielen und die Marke Sturm Graz dahingehend auch bestmöglich zu präsentieren.
Mhm. Es war witzig, nämlich in einem Vorbereitungsgespräch zu einer Sendung, die wir jüngst gehalten haben, hat jemand, der dem Verein sehr nahe steht, einmal gemeint, die wichtigste Verpflichtung der letzten 5 Jahre war Thomas Deppich. Einen besseren hat es auf dieser Position beziehungsweise mit diesen Aufgaben noch nie gegeben und wer weiß, ob da noch mal ein besserer kommen würde. Wie empfindet man so eine Aussage?
Das ist sowas, habe ich noch nie gehört. Natürlich ist jegliche Form von Wertschätzung meiner Arbeit freut mich natürlich. Gibt es selten Lob, wenn man so nennen mag, freut mich sowas zu hören. Aber das ist jetzt nicht der Antrieb, um jetzt von anderen Personen gelobt zu werden, sondern ich bin aufgrund meiner Vergangenheit aus ganz am anderen Holz geschnitzt. Ich bin einfach performance-driven, wenn man das so nennen möchte. Ich habe meine Ziele klar definiert, den Plan definiert fürs Unternehmen und versuche den zu verfolgen, um mir selbst das einerseits auch zu beweisen, dass wir das alles schaffen können, diese gesteckten Ziele. Und wenn das dann noch positive Resonanz bekommt, sei es bei unserem Vorstand, bei unseren Fans, dann freut mich das, oder bei unseren Partnern, Sponsoren, aber auch die Spieler müssen sich wohlfühlen und müssen sagen, boah, geile Marke, was die für Merchandising haben, was wir da für Veranstaltungen haben, welche Videos da produziert werden, echt geil, dass ich für den Verein spielen kann. Das ist mein eigentlicher Antrieb.
Mhm. Wie sieht die Kooperation mit Andi Schicke eigentlich aus und vor allem, was ist anders zur Vorgängerperiode?
Die Zusammenarbeit ist genauso wie mit Günter Kreisel, ist auch mit Andi Schicker eine extrem positive, extrem enge, also täglicher Austausch. Der Unterschied, wenn man so sagen mag, ist ein bisschen eine größere Leichtigkeit. Das hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun. Also ich bin extrem positiv und freut mich, dass wir so eine positive Nachbesetzung geschafft haben.
Mhm. Inwieweit blickt ihr in eure jeweilig gegenseitigen Geschäftsfelder? Bist du in all diese Transfergeschichten, sportlichen Geschichten immer involviert oder gibt es da so Updates regelmäßige und man beschäftigt sich nicht on daily basis damit? Oder ist das schon ein ständiger Austausch, was als nächstes passiert? Hinsichtlich des Vier-Augen-Prinzips.
Ja, nein, ich bin zu 100% involviert, also wird immer alles abgesprochen, ausgetauscht, ob das jetzt von meiner Seite in seine Richtung ist, ob das jetzt Kooperationen sind, die wir eingehen wollen, das ist eine Hausnummer, soll es ein Ticketing-Partner sein, soll es ein neuer größeres Sponsoring sein oder sonstige Themen. Und auf der anderen Seite soll das ein Scout sein, soll das ein Jungprofi sein, soll man einen Transfer machen, was braucht man noch? Nein, das ist ein ständiger Austausch und sowohl in die eine als auch in die andere Richtung einfach ein sehr regelmäßiges, wenn man so sagen mag, sogar tägliches Update.
Aber hast du schon mal gesagt, den kauft man sicher nicht?
Den kauft man sicher nicht, könnte ich nur auf die wirtschaftliche Basis reduzieren, weil das maße ich mir nicht an, die sportlichen Qualifikationen von einem Spieler dann zu werten. Ich kann natürlich den athletischen Faktor einbringen, dass ich sage, okay, wie sehe ich seinen Laufstil, wie sehe ich die Sprintfähigkeiten und die Orientierung im Raum vielleicht. Aber alle anderen Themen, was die fußballerische Qualität betrifft, diese Empfehlung muss dann der Andi aussprechen.
Okay, und der Andi hat gesagt, er will das 0,0 Trikot in den Touren nicht mehr gehört, warum wir es doch machen.
Ich habe ihm gesagt, Andi, du wirst sehen, wir werden den besten Punkteschnitt damit erzielen. Hat er gesagt, okay, passt, machen wir und so ist es dann kommen.
Na gut.
Okay. Nach 5 bewegten Jahren kann man ja jetzt einmal ein Fazit ziehen und wenn wir das jetzt daten auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 super ist und 1 furchtbar, wo verortet sich die Ära Teppich da? Woran würde man die eigene Zwischenbilanz festmachen und was sind die größten Errungenschaften seit dem Amtsantritt?
Das heißt, ich soll mich selbst bewerten?
Ja.
Wir tun dann auch keine Angst.
Die Bewertung auf einer Skala. Boah. Das ist von 1 bis 10. Wenn man was Spaßfaktor plus Errungenschaften sozusagen zusammennimmt. Boah. Nein, es ist schon, macht schon richtig Spaß, war eine gute Entscheidung für mich selbst, dass ich die auch so, also auf der einen Seite natürlich, dass ich die Chance bekommen habe, das ist eh klar, aber auf der anderen Seite, dass ich das dann auch so eingegangen bin. Ich sag mal 7,5.
Und das ist natürlich die sofortige Folgefrage des Gegenübers, welche 2,5 sind noch nicht gelungen?
Klarerweise, das sind einfach Themen, die ich gerne umgesetzt hätte, die so nicht möglich waren aufgrund verschiedenster Umstände, vor allem auch was die Kapazitäten betrifft, die ich vorhin schon angesprochen habe, also sowohl wirtschaftlich als auch personell. Aber wir sind auf einem guten Weg und ein, zwei davon sollten ja in der nächsten Saison ja, umgesetzt werden.
Das heißt, wenn wir in 4 Jahren wieder reden, sind wir bei 9,5.
Das wäre schön, ja. Das ist der Plan. Ja.
Der Frank hat was zu sagen, glaube ich.
Ja, also ich habe die Hand gleich gehoben, um was zu sagen, weil ich mir gedacht habe, der Thomas tut sich mit seiner Verortung gerade schwer. Er hat aber finde ich eh ganz gut gemacht. Ne? Ich hätte einen Punkt mehr gegeben, weil seitdem ich diesen Verein kenne, hatte ich noch nie das Gefühl, dass an dieser Position oder einer vergleichbaren Position, weil die Position gibt es ja so lange jetzt auch noch nicht, dermaßen mit Plan, dermaßen mit Struktur und so in Szenarien ausgedacht, also wenn das nicht funktioniert, dann machen wir das und wenn das nicht geht, machen wir was anderes. Und für den Fall A und für den Fall B haben wir immer sozusagen irgendwas in der Hinterhand. So ein Weitblick in die Geschäftsführung dieses Clubs, ich kann mich nicht daran erinnern, dass das mal stattgefunden hätte. Und von dem her hätte ich auf dieser unoffenen Teppichskala ich hätte schon 8,5 geben, weil ich sehe da auch so Dinge, die man besser oder anders machen kann vielleicht, aber ich bewerte da jetzt in dieser ersten Verortung, ist ja die Erstmessung, schon die Fallhöhe oder den Niveauzuwachs, so muss man eigentlich sagen, zu dem, was vorher war. Und das ist schon eine große Erfolgsgeschichte und ich glaube, da muss man schon gratulieren und als Fan sehr, sehr happy sein, dass das in so ruhigen, souveränen und seriösen Fahrwassern dahin läuft.
Thomas, du hast keine Ahnung, was dir das jetzt bedeuten soll. Der Herr Wonisch hat, glaube ich, noch nie einen Menschen in seinem ganzen Leben so gelobt wie diesen eineinhalb Minuten.
Ich bin jetzt langsam fertig, ich kann noch das Statement machen.
Also weiß ich nicht, ich habe alles probiert, aber es ist mir nicht gelungen bis jetzt. Also, das ist wirklich ein großes Lob. Aber auch verdient.
Um einzuhaken, was der Frank gesagt hat, es ist schon, also wir beschäftigen uns aus der Natur der Sache heraus halt ganz viel mehr mit dem Gegenüber in der Geschäftsführung. Erstens kennen wir uns da besser aus, ich zumindest. Zweitens ist es natürlich der
ich glaube, ich Journalisten immer.
Ja, sicher, deswegen sagen wir es ja. Aber es ist halt natürlich, man hört aber nie was Schlechtes von der anderen Seite. Das ist das, was ich noch ergänzen kann oder will. Wurscht, mit wem man redet und man fragt halt manchmal also nach, wenn man ja öffentlich jetzt von deiner Arbeit nicht so viel mitkriegt wie von der von Anschicker. Man hört selten negative Töne, was man ja bei etlichen Vorgängern und anderen Protagonisten, die im Verein ähnliche Tätigkeiten verrichtet haben, sehr bald mal immer wieder hörte. Das ist bis jetzt in einer doch sehr langen Zeit bei dir noch nicht passiert. Deswegen hat das schon was für sich, was der Frank so sagt.
Mhm. Ich muss jetzt trotzdem da die Friede, Freude, Eierkuchen-Geschichte nochmal kurz scharf nachfragen. Was hätte man besser machen müssen?
Gute Frage. Mit was tatsächlich auf der Strecke geblieben ist, was möglich gewesen wäre.
Gibt es einen potenziellen Milestone, den man umsetzen hätte können, trotz weniger Personal, trotz weniger Budget als andere? Gibt es irgendwas, was aus irgendeinem anderen Grund nicht gelungen ist?
In Wirklichkeit.
Wir können einem ja auch die Schuld geben, aber man kann sagen, was es ist.
Also um ganz ehrlich zu sein, wenn man da schnell Resümee zieht, würde mir jetzt nichts Konkretes oder kein großes Thema einfallen, das man hätte umsetzen müssen.
Mhm. Mhm. Du hast ja in der Zeit vor dem SK Sturm schon bei anderen, teils finanziell größeren Projekten gearbeitet, warst Geschäftsführer beim Projekt Spielberg, ab 2012 dann Büroleiter des Marketingunternehmens von Ex-Skistar HT Weirat in Abu Dhabi. Da ging es um Sponsoring-Angelegenheiten rund um den Rennstall Toro Rosso und Real Madrid zum Beispiel. Wie viel Potenzial sieht man nach 5 Jahren als Geschäftsführer Wirtschaft bei einem Club wie dem SK Sturm? Und wenn man welches sieht, was kann man realistisch mit diesem Club erreichen?
Also rein auf das Sponsoring bezogen. Es gibt Luft nach oben, wobei man halt sagen muss, wir haben uns massiv verbessert in den letzten 5 Jahren. Wir haben in Summe ca. 150, 160 Partner und Sponsoren. Es gibt noch Luft nach oben, aber der große Puffer sozusagen ist im Sponsoring nicht mehr möglich. Ja, es gibt Luft nach oben, aber da sprechen wir von keinen exorbitanten Dimensionen. Die größeren Themen, die haben wir eh bereits angesprochen, sind natürlich die internationalen Teilnahmen und natürlich die Transfererlöse. Ja, wichtig ist es eher, auch in schwierigen Zeiten, wie es eben jetzt der Fall ist, die kleineren Partner auch wieder zu verlängern für die kommende Saison, um eben auf diesem konstant hohen Niveau, das wir mittlerweile im Sponsoring erreicht haben, zu stabilisieren und beizubehalten. Vor allem gerade in den kommenden 1-2 Jahren, glaube ich, wo viele kleine Unternehmen doch auch gelitten haben unter der Pandemie, dass man das einfach in den nächsten 1-2 Jahren stabilisiert. Wir sind gerade dabei, die großen Partner, die haben entweder einen laufenden Vertrag oder wir konnten sie bereits verlängern. Und jetzt geht es eben dahin, die kleineren Partner wieder zu verlängern für die kommende Saison oder Saisonen. Vor allem, weil ja viele auch den Teilbereich des VIP-Ticketings dabei haben und wir da nach wie vor noch auf die finale Verordnung warten. Welche Kapazitäten dürfen wir haben? Wie dürfen die Tische stehen? Darf es ein Buffet geben und so weiter? Das sind alles Pakete oder Bausteine, die für diese Pakete für die kleineren Partner extrem wichtig sind.
Mhm. Wenn man über den großen Partner spricht, wie schaut es da aus? Gibt es da perspektivisch irgendwelche schon Vorgespräche für etwaige Verlängerung oder wie ist da der Status quo im Hauptsponsor?
Hauptsponsor ist der Vertrag verlängert. Das ist schon unterzeichnet.
Mhm. Gut.
In welchen Konditionen und in welchem Zeitfenster?
Die Konditionen haben sich positiv entwickelt, klarerweise, wie immer, extrem wichtig. Der Rest der vertraglichen, des vertraglichen Inhalts soll auch dort so bleiben, dass er nur Vereins interne Personen im Detail kennen.
Das heißt, es gibt da keine zeitliche Kommunikation, wie lange jetzt verlängert wurde der Vertrag?
Nein, gibt es nicht.
Auf Lebenszeit von Verein oder Firma.
In Zeiten von Pandemien ist das ja relativ.
Da bringt dann praktisch die Nachfrage, was das Stichwort Hauptsponsor anbelangt, eh nichts, oder? Weil ich tue es trotzdem, weil die Minute haben wir jetzt, glaube ich, auch noch Zeit. Also man hat jetzt seit gefühlten 25 Jahren einen und denselben Hauptsponsor. Aber gibt es in solchen Phasen oder wenn man so einen Hauptsponsor hat, überhaupt andere Interessenten auch? Also nach einer derart langen Periode muss ja ein neuer Hauptsponsor ja mal eine gute Zeit Geld investieren in die Bekanntheit der neuen Kooperation. Also bis sowas wie Buntigammer Sturm Graz aus den Köpfen der Menschen quasi verschwunden sein wird. Gibt einen solchen Deal überhaupt heutzutage generell überhaupt noch wer ein aus deiner Erfahrung?
Wenn, dann ist es, wie du richtig gesagt hast, ist es natürlich ein langfristiger Plan. Ja, also unter 5 Jahre würde das meiner Meinung nach, was die Marke oder den Markenaufbau, den gemeinsamen betrifft, überhaupt keinen Sinn machen. Interessenten, ja, gibt's zum Teil schon, aber die, wenn man dann mehr ins Detail geht und sagt, okay, welche zeitliche Dimension muss oder sollte das annehmen, dann ist das oft einfach zu lange dann schon gedacht für die Unternehmen, die anfragen. Und in Wirklichkeit muss man sagen, die Stabilität, die wir haben mit unserem Partner, auf diese Partnerschaft sind wir extrem stolz seit 25 Jahren. Also da muss, keine Ahnung, was da passieren muss, da muss man dann ganz offen auch mit unserem Hauptsponsor drüber sprechen, aber da sind wir derzeit noch, ist niemand in diesen Dimensionen gekommen und mit dieser Langfristigkeit, um überhaupt drüber nachzudenken.
Okay, also nichts.
Kurz nochmal einhaken, weil wir sind dann doch noch 2 Fragen aufstellen. Es gab natürlich einmal ein ganz konkretes Interesse von Spiegel, weil unser aller freundlichster Warum-Geschäftsführer war. Das wurde dann von Buntigammer offenbar verhindert, dass das irgendwie passiert ist. Die hätten aber zum Beispiel auch angeboten, diesen elendigen Sponsornamen aus dem Verein herauszulassen. Ist das überhaupt jemals nur denkbar? Weil der Mike sogar sagt, Buntigammer Sturm, bis das aus den Köpfen geht. Das stimmt leider natürlich, aber ist es überhaupt denkbar, das nur mal wegzukriegen?
Die Frage, die sich stellt, das Wichtigste oder das Entscheidende ist natürlich die Corporate Identity und da wurde das ja, was das Logo betrifft, entfernt und das ist unser Markenauftritt in Wirklichkeit. Wie essentiell das dann noch ist, aus dem Namen zusätzlich zu entfernen, boah, ja, natürlich, ich weiß schon, wenn wir Fangruppen schon fix haben, natürlich, wenn ich das dort reinwirft, dann würden sie alle drüber freuen. Da muss man einfach abwägen, wie essentiell wäre das dort zu entfernen. Ja, das müsste man sich anschauen und überlegen. Ich glaube, also aus meiner Sicht ist es der Markenauftritt und das ist ein absolut cleaner. Da gibt es nur mehr Sturm Graz und dann sind wir fertig. Und das ist also für mich jetzt aus Markenperspektive das Entscheidende gewesen.
Okay, dann haben wir eine 2. Frage. Diese jetzt gerade kommunizierte Verlängerung von Buntigammer, wurde die irgendwo offiziell verlautbart oder ist mir das entgangen?
Das zeigt mir jetzt, dass du am 1. Mai bei unserer Veranstaltung nicht online warst.
Nein, da war er im Augarten und hat Bier getrunken.
War im Augarten Bier trinken und haben den Präsident gehandshaked, unerlaubterweise. Aber nichts gesagt.
Dort haben wir es offiziell kommuniziert, waren auch Herrschaften von Buntigammer da, wir haben auch ein paar Dinge überreicht und das war eigentlich der offizielle Aufmacher für die 25-jährige Partnerschaft und die unterschriebene Vertrag für die Zukunft.
Mhm. 25 Jahre, tatsächlich schon mal. Ja. Und ich habe immer noch Reikersturm im Ohr manchmal.
Stabilfenster.
Durisol.
Ich wollte gerade sagen, Durisol sagen, damit wir den auch noch gehabt haben, oder? Ja,
dem ist das Stichwort Ausrüstervertrag, dem CSR, also Corporate Social Responsibility Rating Portal. Good on You zufolge rangiert Nike, der Ausrüster des SK Sturm, ab der kommenden Saison mit It's a Start am unteren Ende der Bewertungsskala und deutlich hinter anderen bekannten Ausstatterbrands. Das oft gewählte Argument der verminderten Wirtschaftlichkeit kann im Falle von Nike ja nicht gut gelten, vermeldet man doch für das Wirtschaftsjahr 2020 einen Umsatz von 37 Milliarden US-Dollar und produziert seine Schuhe immer noch um $5 in südostasiatischen Sweatshops. Wie passt diese Konzernpolitik zu den Leitsätzen des SK Sturm oder sehen nur wir da einen sanften Widerspruch, Thomas?
Man muss dazu sagen, ich glaube, wenn man reinschaut, was wir im sozialen Bereich Jahr für Jahr und vor allem gerade auch im letzten Jahr mit Sturm hilft, auf die Beine gestellt haben und umgesetzt haben, Kooperationen, ob das mit Special Olympics ist, ob das mit dem SOS Kinderdörfern ist, ob das mit der Kinderkrebsstation ist, mit Integration und. Also das sind unglaublich viele Themen, auf die wir den Fokus gelegt haben, regional. Und ich glaube, dass das Entscheidende ist. Auf das habe ich Zugriff, das kann ich beeinflussen und da muss man sagen, glaube ich, da sind wir absolut, können wir zu den Top-Bundesligisten in Österreich, weil so viel an sozialer Arbeit musst du erst einmal umsetzen können.
Aber ich meine, im Prinzip macht ja Nike auch viele soziale Projekte, um das zu überdünchen, was sie halt an anderen, an Herstellungssachen nicht machen. Ich meine, das war jetzt keine Kritik an Sturm an sich. Ja. Aber
doch, weil du hättest auch in der Hand einen anderen Ausrüster zu wählen.
Ne, wenn vielleicht keiner will.
Naja, man findet schon, glaube ich.
Fairerweise muss ich sagen, habe ich mir diese Social Responsibility, das Rating, nicht angesehen, bevor ich mich für unseren neuen Ausrüster entschieden habe.
Mhm. Okay. Hat es andere Angebote auch noch gegeben?
Zahlreiche, ja.
Mhm. Der Frank hat hektisch aufgezeigt, kommt mir vor.
Ja, okay. Also der Thomas hat es dankenswerterweise selbst aufgezählt. Das ist das, was wir in dieser Frage gemeint haben. Ne? Ja, wir sehen da einen sanften Widerspruch und weil eben gerade unser SK Sturm die Dinge tut, die er tut und weil in den Leitsätzen die Dinge drinstehen, die dort drinstehen, haben wir leichte Fragezeichen gesehen, wie es geheißen hat, der neue Ausrüster ist Nike. Und darum wollten wir auch diese Frage stellen, weil wir halt glauben, dass gerade zu einem Club, der sich so dermaßen zu sozialen Themen bekennt, was ja ganz viele andere Bundesligisten aus Grundsatz, glaube ich, nicht machen, weil sie einfach gar nicht damit anstrafen wollen. Ne? Da hat der SK Sturm den geraden Rücken und stellt sich hin und nimmt seine Position ein und steht dafür ein. Und ich glaube, das macht die Marke deshalb auch wahnsinnig likable und deshalb ist es für viele Menschen auch sehr einfach, diesen Club auch durch dick und dünn zu gehen, weil der Club dieses Rückgrat hat und sich hinstellt. Und da haben halt Menschen wie wir, die da vielleicht, das gebe ich schon zu, eine etwas hohe Sensibilität für dieses Thema haben, das will ich alles in den Raum stellen, da haben wir uns natürlich gefragt, wieso jetzt ausgerechnet Nike. Ne? Und jetzt aus wirtschaftlicher Sicht verstehen wir es schon, weil wir wollen im Merchandising raufkommen. Es ist halt so, du kannst halt für das Nike-Shirt nochmal 10 bis 15 Euro mehr verlangen, weil es die Marke einfach hergibt und das kostet in der Herstellung und euch im Einkauf wahrscheinlich trotzdem das Gleiche. Also das verstehe ich schon, ne, diesen Uplift. Mhm. Aber du verstehst auch unsere, warum wir das gefragt haben, oder?
Ja, natürlich verstehe ich das. Ich glaube auch, dass diese ganz gravierenden Themen von Nike auch schon ein wenig in der Vergangenheit liegen. Das liegen, glaube ich, schon ein paar Jahre jetzt auch dazwischen, muss man fairerweise sagen. Okay. Und ich glaube, dass sie schon auch versuchen, viel zu tun und zu investieren in diesen Bereich. Ja, aber wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, habe ich mir diese Statistik, die ihr gerade aufgezählt habt, habe ich mir vorab nicht angesehen und war auch nicht bei meinen Entscheidungskriterien dabei. Ja, ob ich mir jetzt für Nike entscheiden oder wir als Sturm Graz uns für Nike entscheiden werden.
Aber nicht. Was war das Entscheidungskriterium oder was waren die Kriterien?
Absolutes Kriterium für mich war immer, wenn es wirtschaftlich möglich ist, einen der drei großen Big Player einfach nach Graz zu holen.
Also Adidas, ja, Nike,
Puma.
Oder? Puma,
okay. Puma. Ja, und dann geht es natürlich ins Detail, ne? Dann geht es um die Konditionen, da geht es um verschiedenste Dinge, die auch fürs Merchandising relevant sind und nicht nur für den Spielbetrieb. Also da gibt es ein extrem sehr komplexes Thema, Ausrüstervertrag zu verhandeln, und ich glaube, dass uns da in Summe schon was richtig Gutes gelungen ist.
Mhm. Okay.
Kann man das numerisch darstellen, was das für Sturm mehr bringt?
Das hängt jetzt auch ein bisschen natürlich von den Fans ab. Wie willkommen ist das neue Trikot? Ich finde, dass es extrem gelungen ist. Und natürlich auch die ganzen Merchandising-Artikel rundherum. Man muss ja fairerweise sagen, wir haben die gleiche Linie, ob es jetzt zum Beispiel Liverpool ist oder die ganzen großen internationalen Vereine spielen mit der gleichen Linie in einer anderen Farbgebung wie Sturm Graz in der kommenden Saison.
Also, aha, jetzt wissen wir schon, wie es der Trikot ausschaut. Aha, Frank, gleich googeln.
Nicht, was das Trikot betrifft, sondern was die Trainingslinie betrifft.
Schaut. Eben möchte ja, doch, wir können jetzt wieder...
Du wirst das erwarten, Mike, glaub's mir.
Aber ja, er schickt uns wohl nachher informell ein Bild vom eigenen Trikot, oder? Das wird dann natürlich nicht verwenden.
Nein, wir kriegen dann ein Bild gewhatsappt.
Ja, solange kein Schlossberg marmorierter Schlossbergstein oben ist, ist alles gut.
Ganz reduziert traditionell, kann ich euch versprechen.
Keine fließende Mur, ja, super.
Na gut.
Und es steht eh nicht 0,0 drauf zu Saisonbeginn, oder?
Wäre im Moment nicht geplant.
Okay, und wann kann man das Trikot dann offiziell ungefähr erwarten?
Am 1. Juli.
Am 1.
Ab 1. Juli im Online-Shop, Entschuldigung, und ab 5. Juli stationär. Also
gibt es irgendeine große Präsentation?
Es kommt noch ein Teaser-Video, und was wir uns dann wirklich am 5. überlegen, was dann schon möglich ist, müssen wir uns anschauen, auch ob die Spieler sind, glaube ich, auf Trainingslager, müssen wir schauen, ob wir in der Sachsgasse was machen. Das ist dabei noch nicht finalisiert.
Okay, also nicht im Trainingslager in der Hans Sachsgasse. Lass mal das. Okay, ich habe jetzt diesen letzten Fragenblock, das Stichwort 0,0 hatten wir schon, das Stichwort Hauptsponsor hatten wir schon, das Stichwort Stadion hatten wir jetzt auch schon abgeklärt. Das Stichwort Damenfußball. Thomas, was müsste eigentlich passieren, dass sich die operativen Mittel für die Sturm Graz Damen verdoppeln? Also im Mai 2017... antworte mal zuerst auf das, dann komme ich zu meiner anderen Frage noch.
Also extrem positiv wäre es, es ist in der kommenden Saison wieder so, dass wenn du Meister oder Vizemeister wirst, du in der Champions League Qualifikation spielen kannst, und das wird eben in einer so Art Turnierform ausgetragen, und unser Ziel ist es schon, eines dieser Qualifikationsturniere, ich glaube, wir waren auf Zypern vor 2 Jahren, unsere Mannschaft, dass wir eines dieser Qualifikationsturniere nach Graz holen, mhm, und damit zusätzliche Gelder von der UEFA bekommen, und die würden dann natürlich 1:1 in die Damenmannschaft fließen. Mhm. Das zum Beispiel wäre einmal so eine Möglichkeit, um auch das Budget dementsprechend zu erhöhen.
Und um Spielerinnen zu halten, die wichtig sind, wie zum Beispiel jetzt, also um Abwanderungen nach St. Pölten zum Beispiel zu verhindern, wie ja jetzt passiert ist.
Würde dann sicher helfen. Ja. Mhm. Wobei das Gesamtkonstrukt mit Damenfußball, Damenakademie, dem Verhältnis mit dem ÖFB und so weiter kein einfaches ist, und da es schon noch der ÖFB die Aufgabe hat, die Strukturen dementsprechend auch vielleicht zu überdenken, zu verbessern und nicht alles nur rein auf St. Pölten zu fokussieren. Das muss man fairerweise auch sagen.
Also du meinst, beim ÖFB gibt es eine gewisse Schieflage hinsichtlich Unterstützung und Support?
Ja, Schieflage. Aber ja, der Fokus ist einfach total auf St. Pölten gerichtet, und deswegen ist es doppelt so schwer, wenn man als anderer Bundesligist sich näher herankämpfen möchte an diese Mannschaft und natürlich zusätzlich dann auch woanders die monetären Mittel auftreiben muss. Ja.
Würde es Sinn machen, dass der Damenfußball aus dem ÖFB rauskommt und in die Bundesliga integriert wird?
Nein, das kann ich so
Weil die, so die, die, der Fokus auf den Kulten kommt ja logischerweise daher, weil die das Frauennationalteam speisen, so ein wesentlicher Teil auch.
Ja.
Und das ist ja darin begründet, dass sie im ÖFB quasi dorthin schauen.
Ich glaube, diese sogenannte Selbstvermarktung, ob du es dann integrierst in die Bundesliga oder was ein eigenes Vehikel gründest, hängt davon ab, A, du brauchst einen großen Ligasponsor und B, du brauchst einen TV-Partner. Ja, wenn jetzt Servus sagen würde, passt, wir übertragen das, dann wäre das natürlich, also im Free-TV oder der ORF mit ORF Sport Plus da einsteigen würde, fix die Spiele überträgt und du einen guten Partner findest, der dann noch auch ein Geld reinwerfen möchte in diese Visibilität, die du bekommst, dann muss man auf jeden Fall drüber nachdenken. Ja.
Wir hatten ja Emily Concien bei uns vor ein paar Sendungen und die hat gesagt, sie würde sich sehr, sehr wünschen, dass auch die Fangruppen, ich meine, das war jetzt in der letzten Saison ja natürlich nicht möglich, jetzt ist ja mehr Aufmerksamkeit auch, was das Damenteam anbelangt, passiert, aber sie würde sich sehr wünschen, dass ein beträchtlicher Support auch, was die Damenmannschaft anbelangt, zu den Spielen kommen würde. Was kann der Verein dahingehend deiner Meinung nach tun?
Wir sind im regelmäßigen Austausch mit den Fangruppen, also und sie waren damals auch, als wir Champions League Qualifikation gespielt haben in Graz gegen Zürich, war das, glaube ich, hatten wir über 3000 Zuseher beim Damenspiel. Da waren auch Teile von den Fangruppen da, also die haben super supportet und ich hoffe eben, dass wir es schaffen mit diesem Qualifikationsturnier, wenn wir wieder international spielen, dann kann man, glaube ich, mal davon ausgehen, dass sie auch wieder kommen werden. Aktuell bei der Bundesliga spielen wir zum Teil am Postsportplatz, zum Teil in Messendorf. Dort schaffen wir es derzeit noch nicht, dass auch die Fangruppen manchmal vorbeikommen. Wir sind im Austausch, mal schauen, ob es für das eine oder andere Spiel vielleicht in der kommenden Saison funktionieren kann.
Und das ist eigentlich im Abo dabei, oder?
Genau, ja, die Damenspiele und die Spiele der Amateure.
Stichwort ist noch großes Geld im Fußball. Es wird wohl eher nichts werden, weil der BVB ja nicht will, aber Chelsea denkt wohl ernst über einen Haaland-Transfer nach und das soll ein 180 Millionen Euro-Deal werden. Unabhängig davon, dass wir vier hier jetzt keine Details kennen, was denkt man sich, was denkst du dir, wenn man so über solche Deals hört?
Ja, also jeglicher Verlust von irgendwelchen Relationen und Verhältnismäßigkeiten total überzogen, dass der Markt das in der derzeitigen Situation hergibt. Da bin ich ja gespannt, wenn man doch einfach sieht, dass in Summe sowohl die Transfersummen als auch die Gehälter doch deutlich, also fast in einem zweistelligen Prozentsatz rückläufig sind. Würde mich wundern, wenn es über die Bühne geht in dieser Dimension. Und diese Summen verwundern mich jedes Mal wieder.
Ja, der BVB will anscheinend eh nicht. Und die zweite Variante war ein weniger Geld und dafür Tammy Abraham obendrauf. Und das wollte der BVB lustigerweise auch nicht. Und jetzt ist es momentan eh anscheinend gerade wieder vom Tisch. Aber sie haben darüber nachgedacht. Ne?
Okay.
Ja, ich wollte jetzt noch was fragen, aber mir ist es jetzt wieder entglitten. Also na generell, was denkst du darüber, dass Vereine, die eigentlich hochverschuldet sind, wie Barcelona oder Real Madrid, die überhaupt solche Transfers machen dürfen? Seitens der UEFA oder so?
Ja, und unvorstellbar in Wirklichkeit. Ja. Weil wie das weitergeführt werden darf. Ich meine, ja, wir reden natürlich von großen Marken und das ist ja nicht von gestern auf heute entstanden, sondern über viele Jahre, dass das so weitergeführt wird. Es gibt halt unterschiedliche Bewertungsmodelle und natürlich hat die Marke, ob es Real ist oder Barca, das sind ja einen Milliardenwert. Und wenn man das den Schulden gegenüberstellt, dann hat das natürlich eine ganz andere Bewertung. Ja, und natürlich als Geschäftsmann, ein Unternehmen oder zusätzliche Ausgaben durchzuführen, wenn ich hochverschuldet bin, ja, ist ein bisschen befremdlich.
Frank, du hast noch was?
Ja, bei einem anderen Fußball-Podcast bei 390 würdet ihr zwar jetzt den Feser-Güsel-Preis für die schönste Überleitung bekommen, weil mit diesem Schuldenthema habt ihr quasi schon, wenn sonst nichts mehr ist, nämlich in Richtung Schlussspiel gedeutet.
Ja, fast. Ich habe noch eine letzte Frage.
Aha, okay.
Wenn ich darf.
Ja, du darfst. Thomas von
Ja, eine allerletzte. Und zwar im Mai 2017 hatten wir dich ja zum ersten Mal vor dem Black FM-Mikrofon. Ja. Damals war meines Wissens ein gewisser Franco Foda Trainer der Sturmmannschaft. Ich habe jetzt nochmal das Skript der damaligen Sendung angeschaut und ich habe dich, glaube ich, die ganze Sendung nie gefragt, A, wie dein Bezug eigentlich zum Fußball ist und B, traust du Foda und Co. eigentlich bei der kommenden Europameisterschaft was zu?
Mein Bezug zu Fußball ist natürlich in den letzten Jahren enorm gestiegen, klarerweise. Hat davor aber auch schon international, ich war ja 2 Jahre für das drittgrößte Sponsoring bei Real Madrid verantwortlich, auch schon ordentliche Ausmaße gehabt und davor natürlich war mein absoluter Fokus auf die Leichtathletik gerichtet, der ja doch über 10 Jahre Profi-Leichtathlet war. Also war das, was das sportliche oder sportliche Themen betrifft, mein absoluter Fokus. Mhm. Franco Foda, Nationalmannschaft. Ich glaube, dass der Franco ein extrem guter Trainer ist, extrem fokussiert, sehr professionell. Ihm steht gutes Spielermaterial zur Verfügung. Ich wünsche ihm nur das Beste für ihn persönlich, aber auch natürlich unserer Nationalmannschaft. Und ich glaube, dass da schon einiges Positives entstehen kann, was man jetzt vielleicht nach den letzten Matches nicht so erwarten kann. Aber ich bin guter Dinge, dass unsere Mannschaft gemeinsam mit dem Franco erfolgreich sein wird.
Also wir werden uns nicht fodassieren bei der Europameisterschaft.
Das werden wir uns sicher nicht. Ich freue mich schon auf das erste Spiel am Sonntag.
Solche Wortwitze gibt es an meinen Göwe-Karten.
Ja, wenn er von dir kommt, ist er gut. Wenn er von mir kommt, nicht. Ja, wurscht. Frank, Schlussspiel.
Schlussspiel. Gut, passt. Ist der Jürgen auch noch da?
Ja.
Okay, passt. Gut. Schlussspiel. Diesmal ganz was anderes, weil es halt so warm war. Ich habe mir gedacht, machen wir nichts Anstrengendes, machen wir was ganz Einfaches. ihr arbeitet im Team sozusagen. Und wie gut seid ihr alle im Bergsteigen?
Sehr gut.
Es geht.
Es geht? Okay, gut. Ihr widmet euch jetzt nämlich den 12 höchsten Schuldenbergen im Fußball. Mhm. Ja? Wow. Ich habe ein wunderbares Ranking gefunden, Standard & Poor's, diesen März. Ja? Ich habe mich gefragt, warum März, kennt vielleicht mit dieser Super League irgendwas zu tun haben, aber wurscht. Ich habe ein Ranking gefunden, der höchsten Schuldenberge im Fußball gegenwärtig, bezieht sich fast immer auf das Spieljahr 2020, bei manchen aufgrund der Wirtschaftsjahre auf 2019, würde ich dann immer dazu sagen. Und ihr dürft jetzt raten, ich lese euch immer so ein kurzes Statement über den Verein vor und dann sagt ihr, oder schauen wir, ob ihr draufkommt, welcher Verein das ist, und dann sage ich euch ja dazu, wie viele Schulden die Herrschaften haben. Ne? Also wir starten mit Platz 12, weil 12 Stück habe ich da gefunden, ne? Und zwar sprechen wir von einem Verein, wo der US-Milliardär Stan Kroenke eingestiegen ist, der seit 2013 auch Mehrheitseigentümer dort ist. Dieser Mr. Kroenke ist auch der Franchise-Besitzer der LA Rams und ihm gehören dazu dann auch noch so Dinge wie die Colorado Avalanche und die Denver Nuggets. Mhm. Und der hat sich eben 2013 das Mehrheitseigentum eines englischen Traditionsvereins gekauft.
United, oder?
Arsenal.
Das ist Arsenal, richtig. Ja. Oh. Der FC Arsenal auf Platz 12 auf der Schuldenbergliste mit einem, ich kann es euch sagen, nahezu lächerlichen Schuldenstand von 125,4 Millionen Euro.
Mhm. Ja? Wenig.
Naja, da muss man dazu sagen, das ist Forbes Magazine, Arsenal mit 2,8 Milliarden Euro als die Nummer 8 der weltweit wertvollsten Fußballclubs ansieht.
Okay.
Ja, gut. Platz 11. Anderes Land. Dieser Verein ist, jetzt muss ich schnell schauen, wann, hat 2016 hat eine Investmentfirma, die damals schon alle Anteile hielt, an eine chinesische Investorengruppe verkauft und diese Gruppe hat 2018 wiederum alles an eine US-amerikanische Investmentgesellschaft verkauft. In diesem Jahr 2018 wurde der Verein dann wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play, Klammer auf, ein Transferminus von 255 Millionen Euro, haben die Herrschaften zusammengebracht, für die daraufkommenden 2 Jahre mit einer Europapokalsperre belegt. Die Strafe ist dann aber natürlich durch Einspruch verringert worden. Und im Jahr 2019 hat dieses Fußballunternehmen rund 241 Millionen Euro Umsatz gemacht und weist einen Schuldenstand von 151,8 Millionen Euro aus. Ein Verein aus Italien.
AC Milan.
Ganz richtig. Ja, schon, ja. Oder? Bravo, gut getippt. 151 Millionen der AC Milan auf Platz 11. Auf Platz 10 kommt jetzt wer ganz wer bekannter. Und da ist es mit dem Schuldenberger sehr relativ. Mhm. Dieser Verein gehört 2008 der City Football Group.
Ja, okay, das ist einfach, nicht?
An der zunächst 86,21% der Abu Dhabi United Group and Development, kurz ADUG, beteiligt sind. Ne? Im November 2019 hat dann, das habe ich nicht gewusst, die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake Partners 10% dieser Anteile auch gekauft. Ne? Mhm. Ja. Der Umsatz lag zuletzt bei 549 Millionen Euro. Ihr wisst, welcher Verein das ist.
Sie haben das Champions League-Finale nicht gewonnen.
Sie haben es nicht gewonnen, haben davor allerdings einen Schuldenstand von ziemlich geradeaus 200 Millionen Euro Schulden ausgewiesen. Jetzt muss man sagen, es ist ein bisschen wurscht, wenn Abu Dhabi hinter dir steht, aber 200 Millionen Euro Schulden Manchester City auf Platz 10. Platz 9, selbes Land, selbe Liga. 2010 hat die New England Sports Venture den Club gekauft. Diese Sports Venture heißt mittlerweile Fenway Sports Group. Mhm. Ja, wissen wir schon, was ist?
Liverpool.
Das ist Liverpool, richtig. Diesem Konsortium gehört unter anderem, die Boston Red Sox. Ne? Mhm. Der letzte ausgewiesene Jahresumsatz der Reds betrug, Thomas, hast du eine Schätzung?
Boah. Umsatz, keine Ahnung was, 700 Millionen.
Ja, 600 Millionen. Ne? Ja. Letzter ausgewiesener Schuldenstand, den Standard & Poor's erhoben hat, 272 Millionen Euro Schulden. Ja? Platz 9, FC Liverpool. Platz 8, wir gehen wieder nach Italien. Ne? Das war der Verein, der seit 2001 an der Börse ist. Derzeit wird er mit 1,42 Milliarden US-Dollar Wert beziffert. Und die niederländische Investmentgesellschaft Exor besitzt fast zwei Drittel der Anteile. Wissen wir schon, wer es ist?
Nein.
Noch nicht? Okay. Dann gebe ich noch ein paar Tipps dazu, wobei ich weiß nicht, ob ich die so viel helfen sehe. Nein, die helfen
also ist es mit, ist Cheap am Trikot?
Ja, Cheap ist am Trikot.
Okay.
Genau. Juventus Turin auf Platz 8 in der Spielzeit 1920. Der geschätzte, jetzt werden die Zahlen schon langsam kurios, also richtig kurios. 1920 ist der geschätzte Umsatz, weil der ist nicht dezidiert angegeben, bei 389 Millionen Euro gelegen. Mhm. Und der zuletzt erhobene Schuldenstand liegt bei 357,8 Millionen Euro. Also man sieht, es wird schon langsam pari. Platz 7, wir gehen nach Spanien. Der Sportmanager Miguel Angel Gilmarin hält etwas mehr als die Hälfte der Anteile.
Ja, das ist Real, oder?
Nein, das ist der andere.
Atletico, oder?
Das ist Atletico, genau. Der Rest, 20%, ungefähr 20% liegen beim Präsidenten Enrique Cerezo und dem chinesischen Unternehmen Wanda Madrid Investment. Ja? Mhm. Genau. Der Umsatz 2020 liegt bei laut La Liga 332 Millionen Euro und der Schuldenstand von Atletico Madrid ist sagenhafte 494 Millionen Euro groß. Mhm. Also ab jetzt wird es schwierig zu sagen, naja, der Umsatz rechtfertigt den Schuldenstand. Na? Jetzt geht es irgendwann nicht
mehr. Thomas, jetzt macht es ein bisschen Schulden einmal.
Das ist ein Zeitpunkt, wo man ja quasi es ist der Staat sich mit den Staatsanleihen selbst finanziert.
Es ist komplett wurscht anscheinend. Ja, genau. Komplett egal.
Wir kommen zu Platz 6. Die Zahlen werden immer lustiger. Ich brauche nur einen Satz sagen. 2003 hat die US-Unternehmerfamilie Glazer
Manchester United
sich eingekauft, genau. Wir sind auf Platz 6 bei Manchester United. Der letzte ausgewiesene Umsatz knapp 600 Millionen Euro. Der aktuelle Schuldenstand 528 Millionen Euro.
Geil.
Platz 5. Bis 2013 hat es mit den Schulden ein bisschen besser ausgeschaut, aber auch nicht super. Da war der Großunternehmer Massimo Moratti Haupteigentümer und Präsident. Inter Mailand. Das ist Inter Mailand, das ist der italienische Meister. Wo man sagen muss, das Geschäftsjahr 1920 hat Inter mit Verlusten von 102 Millionen Euro abgeschlossen. Der Umsatz betrug 292 Millionen Euro. Nicht so cool. Und der aktuelle Schuldenstand von Inter ist bei 630 Millionen Euro.
Da ist kein Wunder, dass die Spieler um Gehaltsverzicht bitten, trotz Meistertitel.
Ja, irgendwo muss dann herkommen. So, wir haben Platz 5 der Schuldenberge schon erreicht. 2005 war dieser Club der weltweit umsatzstärkste Fußballclub. Der Gesamtumsatz wurde 2020 nach Einnahmenverlusten von 106 Millionen Euro auf 681 Millionen Euro beziffert. Und die bauen gerade was um, nämlich ein Stadion, das Bernabeu heißt.
Ne? Okay, Real Madrid.
Genau, jetzt sind wir bei Real
Madrid. Ich glaube, das ist ein Erster.
Nein, sind sie nicht. Das finde ich total lustig, sind sie nicht. Der Platz 1 ist echt der Pointe. Platz 4, Real Madrid mit 901 Millionen Euro. Mhm. Ja. Platz 3, da mache ich meine Einleitung, da habe ich, glaube ich, jetzt lange Einleitung geschrieben. Mhm. Die haben gerade den wichtigsten Vertrag verlängert. Mhm. Also den wichtigsten Spielervertrag. 2 Jahre bei ihnen und 2 Jahre dann beim US-amerikanischen Satelliten.
Boah.
Ne? Ist ein spanischer Club.
Ach so,
ja, aber Barcelona
gehabt, richtig.
Oder? Ja, genau. Stimmt, das ist ein Messi, oder?
Ja, genau, die haben den Messi-Vertrag mit einem 240 Millionen Euro-Paket verlängert.
Wie heißt das halt, die Liga von Barcelona?
Inter New York.
Ah.
Ja. Was lustig ist, dass die den Vertrag gemacht haben, und es weiß auch wirklich keiner, wie das wirklich funktionieren wird. Es ist auch wurscht. Barca belasten nämlich in ihrem Gesamtpaket gerade 200 Millionen Euro an ausstehenden Transferzahlungen an andere Vereine. Ja? Und der Gesamtberg ist gegenwärtig 1,17 Milliarden Euro Schulden groß. Ja? Unglaubliche Summen. Und das ist erst Platz 3. Jetzt kommt Platz 2. Ja? Im Februar 2001 wurden sie vom Milliardär Joe Louis und seinem Partner Daniel Levy übernommen.
Mhm. Ja? Meinst du was?
Ja, die Investmentfirma heißt ENIC International Limited, da muss ich sehr lachen, dass das ein Limited ist. Ne? Und diese beiden Herren besitzen mittlerweile 86% der Anteile. Der Rest dieses Clubs befindet sich im sogenannten Streubesitz. Ne? Dieser Club hat sich mit einem Stadionneubau ein bisschen verhoben.
Tottenham.
Genau, 2019 sind sie von der White Hart Lane ins neue Hotspur Stadium gezogen. Die Gesamtkosten vom Stadion haben sich auf 1,4 Milliarden Euro belaufen. Ja. Der Umsatz der Spurs ist zuletzt bei 446 Millionen Euro gelegen und daraus ergibt sich ein derzeitiger wunderbarer Schuldenstand von 1,28 Milliarden Euro.
Ne? Liebe Grüße an den Herrn Seidnitz.
Liebe Grüße an Achim Seidnitz. Oder an den Herrn Adelmann, ist ja wurscht. Wie auch immer, die Spurs reißt natürlich das Stadion brutal hinein, aber das ist Platz 2. Jetzt kommt Platz 1. Habt ihr einen Tipp? Wer fährt in der illustren Runde?
Sag die Liga.
Ich glaub Chelsea.
Ja, gibt es noch Tipps?
Ja, wahrscheinlich ist das ein englischer Verein, oder?
Es muss Premier League sein, aufgrund der Dimensionen wahrscheinlich.
Mhm. Die Spanier haben wir schon gehabt, die großen.
Mhm. Ja.
In Italien gibt es auch keinen mehr, der irgendwie da in der Liga
spielt. Der Mike hat richtig getippt. Es ist die von mir so titulierte Mutter aller Investorenclubs. Es ist der FC Chelsea. Spitzenreiter im Schuldenranking. Da geht es halt ganz stark unter anderem ein bisschen um die, also in Summe hat Roman Abramowitsch schon weit über 1 Milliarde in den Verein reingepumpt und sie schaffen es halt immer wieder über die Transferbilanzen halt das Minus noch größer zu machen. Im vergangenen Sommer haben die Blues unter anderem Kai Havertz und Timo Werner für 80 bzw. 53 Millionen Euro geholt und haben damit ein Transferminus von 188 Millionen wieder aufgestellt. Der Umsatz der Blues liegt bei 500 Millionen Euro und der gegenwärtige Schuldenstand und somit die Nummer 1 bei den Schulden mit 1,51 Milliarden Euro ist der Champions-League-Sieger.
Chelsea.
Alles richtig gemacht anscheinend, ja.
Bitte wie? Jetzt habe ich nichts verstanden.
Wo ist da PSG?
PSG ist da nicht drinnen.
Also da zahlt der Scheich einfach alles.
PSG schafft es nicht in dieses Ranking momentan.
Okay. Ja, witzig, würde ich mal sagen.
Ja, aber ihr habt gut geraten. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Mitspielen.
Genau.
Das stellt, finde ich, die seriöse Wirtschaftspolitik unseres Vereins wieder in ein ganz, ganz anderes Licht.
Auf jeden Fall.
Das bestätigt einen auch, dass man Champions League quasi nicht mehr verfolgt.
Das ist richtig. Schaue ich mir sowieso nicht an, den Drecksfußball. Wurscht.
Ist der Thomas noch da oder hast du aufgegeben?
Ja, selbstverständlich.
Dann überlegt er, was er falsch gemacht hat an der Bank.
Gut, dann darf ich zum Ende viel Erfolg und viel Geduld und auch ein gutes Händchen beim Handeln der finanziellen Geschicke des SK Sturm wünschen. Thomas, ein herzliches Danke fürs Dabeisein bei dieser 41. Folge von Black FM.
Gerne und nochmals vielen Dank für die Einladung. Hat richtig Spaß gemacht.
Und im Namen des Teams von Black FM auch wieder ein großes Danke an die Jungs von So Stegisch für den technischen Support und natürlich euch da draußen ein herzliches Danke fürs Zuhören. Wir möchten euch ganz herzlich noch einladen. Lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen. Postet eure Kommentare auf blackfm.at, auf unserer Facebook-Seite und Instagram und nicht vergessen, positive Bewertungen in den Podcast-Apps eurer Wahl zu hinterlassen und bitte Black FM auch endlich zu abonnieren. In diesem Sinne auch ein Aufruf an euch alle. Kauft Abos in den kommenden Wochen, damit uns alle ein publikumsreicher Herbst bevorsteht und auf das DSK Sturm die ein oder andere schöne Geschichte in und abseits der Festung Liebenau gemeinsam mit dem schwarz-weißen Anhang schreiben kann. Wir wünschen euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM.
Black FM.